Hallo und herzlich willkommen bei Spiegelverkehrt, der Gruselcast. Wir haben uns jetzt längere Zeit rausnehmen müssen, sind aber heute endlich wieder da. Die Freude ist sehr groß. Natürlich ist meine bezaubernde Lisa wieder dabei. Hallo Lisa.
Hallo Kathi.
Ja, zur Begründung. Die Leute, die auf Instagram uns folgen, die wissen das. Die anderen, das ist jetzt die Chance für euch, uns auch auf Instagram zu folgen, weil wir da ganz oft die aktuellsten Gegebenheiten mit posten. Ich hatte mir das tolle Coronavirus Omikron eingefangen und mich hat's richtig böse umgehauen. Und ich war jetzt auch über 3 Wochen in Quarantäne und habe auch jetzt noch leichte Nachwirkungen, sowas wie Atemnot und allgemeine Müdigkeit im übermäßigen Maße. Also eigentlich echt unschön. Aber ja, so an sich geht's mir wieder gut. Das ist die Hauptsache und das ist auch der Grund, warum wir jetzt wieder aufnehmen können. Allerdings sind wir leider getrennt voneinander. Das finde ich sehr schade.
Ja.
Aber das nächste Mal können wir dann vielleicht wieder zusammen aufnehmen. So.
Das übernächste Mal.
Das übernächste Mal, das stimmt. Weil wir werden dieses Wochenende natürlich gleich nochmal ein bisschen vorarbeiten und morgen dann entsprechend nochmal eine weitere Folge für euch aufnehmen. Denn, um euch das in Erinnerung zu rufen, Anfang April ziehen Lisa und ich unabhängig voneinander beide um. Das heißt, wir sind dann beide mit Koffer packen, Sachen packen und tapezieren und malern beschäftigt. Was bedeutet, wir können natürlich weder bei dem einen noch bei dem anderen irgendeine Aufnahme machen. Aber da haben wir dann noch eine klitzekleine Überraschung für euch, über die ich jetzt natürlich nicht viel verraten werde und möchte. Es soll ja schließlich auch eine Überraschung bleiben. Aber heute und morgen die Folge nehmen wir noch getrennt auf und danach dann vielleicht die nächste dann entsprechend wieder zusammen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, aber gut mit den ganzen Erklärungen. Wie gesagt, folgt uns auf Instagram bei Spiegelverkehrt der Gruselcast, findet ihr uns. Und ja, damit sind wir schon bei hier, jetzt und heute. Hallo Lisa, hatte ich schon gesagt, aber wie geht's dir?
Mir geht's gut, wie geht's dir?
Mittlerweile auch wieder gut.
Ja, das aber ist
schön. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen müde. Also wir haben es jetzt auch schon ein bisschen spät. Also wenn ich mich nachher dann, wenn ich bei meinem Part angekommen bin, permanent verquatsche, nicht auslachen, bitte.
Wir schneiden das doch im Nachhinein, Kathi.
Ja, wenn es schneidbar ist.
Das stimmt.
Wenn nicht, dann hören unsere Zuhörer eben halt auch, wie müde ich eigentlich bin.
Aber nochmal für alle, die nach der langen Zeit unseren Rhythmus nicht mehr so im Blick haben. Wir haben heute eine paranormale Folge. Und wir haben uns mit dem Thema vorher nicht abgesprochen. Mhm. So unsere Geschichten sind ein bisschen unabhängig voneinander.
Mhm. Das ist richtig. Ja, Lisa, möchtest du dann auch gleich schon starten?
Ich würde anfangen, ja.
Sehr schön.
Bist du bereit?
Ich bin bereit, ich lehne mich zurück und lausche gespannt.
Im November 1980 erhielten Mitarbeiter des Freiburger Instituts für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene einen dringenden Anruf mit der Bitte, einem ungewöhnlichen und komplexen Poltergeistfall nachzugehen. Der Anrufer war der Physiker Dr. Fleur, der die Angelegenheit untersucht hatte. Der Fall betraf ein Paar Mitte 30, das mit seinem 4-jährigen Sohn Jean in einer Erdgeschosswohnung in Mühlhausen im Elsass wohnte. Terry war technischer Designer und Maler, seine Frau Carla gebürtige Spanierin, lebte aber seit ihrem 15. Lebensjahr in Mühlhausen. 3 Jahre lang waren sie von einem Poltergeist geplagt worden. Die Erscheinung machte sich mindestens 3-mal in der Woche bemerkbar, und zwar mit Klopfgeräuschen am Fenster, was auch von anderen Zeugen gehört wurde, Lärm von Autozusammenstößen, Kindergeschrei und Tierlauten. Ein schwerer Tisch wurde tanzen gesehen, nachts wurden Kissen und Leintücher vom Bett gezogen und manchmal bewegte sich sogar das Bett selbst. In der Wohnung wurden abrupte Temperaturveränderungen festgestellt. Manchmal herrschten trotz abgestellter Heizung 27 Grad. Um die Schwankungen aufzuzeichnen, hatte Dr. Fleur ein Messgerät installiert, das die Temperatur laufend grafisch darstellen sollte. aber der Ausdruck geschah in einer Form, die der Apparat technisch überhaupt nicht herstellen konnte. Diese und andere von den Fleurs beschriebene Ereignisse waren klassische Poltergeistphänomene, mutwillig, spielerisch, manchmal bedrohlich und immer störend. Der ungewöhnlichste Aspekt war allerdings, dass die Aktivitäten bereits 3 Jahre andauerten. Ein derart langwährender Fall war bisher nur selten aufgetreten. Zudem zeigte sich der Poltergeist, wie die Ermittler des Instituts feststellten, als ausgesprochen aggressiv. Die Rechercheure einigten sich auf einen Plan. Sie wollten die Familie und andere Zeugen befragen und die Aufzeichnungen prüfen, die Terry seit 1978 gemacht hatte. Ein Kassettenrekorder sollte mehrere Nächte lang in der Wohnung laufen. Außerdem würden sie eine experimentelle Hypnose durchführen, in der Hoffnung, beobachtbare Phänomene zu erzeugen. Das sollte in 2 Abschnitten von sich gehen. Zuerst würde Carla hypnotisiert und ihr suggeriert werden, dass am späteren Abend etwas Beobachtbares passieren würde. Zum anderen sollte ein Radargerät, das Fleur zur Verfügung stellte, in einem abgeschlossenen Raum aufgebaut werden. Dort standen auf einem Tisch Gegenstände, die nach Angabe der Familie bereits von Poltergeistaktivitäten betroffen waren. Sobald sich eines der Objekte bewegte, sollte das Radargerät einen Kamera in Gang setzen, die dann 10 Sekunden lang filmte. Man hoffte, dass posthypnotische Suggestion psychokinetische Bewegung der aufgestellten Objekte hervorrufen würde. Das Ehepaar erzählte den Ermittlern, wie sie auf Anraten von Freunden zu Anfang der Poltergeisterscheinung begonnen hatten, Glas zu rollen. Im Verlauf dieser Seancen erhielten Terrys häufig Worte auf Spanisch, was auf eine Verbindung mit Carla hinwies. Aber ihre Neugier und ihre echte Überraschung angesichts der Ergebnisse schienen die Möglichkeit einer Fälschung auszuschließen. Sie hatten versucht, durch Glasrollen mit dem unbekannten Trickspieler, der anscheinend Henry hieß, in Kontakt zu treten, aber die Botschaften, die sie von ihm erhielten, waren oft ziemlich einfältig. Bei ihrem ersten Besuch in Mühlhausen erfuhren die Ermittler nicht nur von Henry, sondern auch einiges über Clara. Als 3-Jährige hatte sie angefangen, Schlaf zu wandeln. Im Alter von 5 Jahren besaß sie die verblüffende Fähigkeit, bei Frauen Schwangerschaften festzustellen, und zwar bereits in einem sehr frühen Stadium. Clara sagte, sie habe seit ihrer Kindheit übersinnliche Wahrnehmungen, zum Beispiel Vorahnungen vom Tod ihrer Großmutter und eine genaue Vision eines schweren Unfalls, in dem ihr Bruder verwickelt war, kurz bevor das Unglück tatsächlich passierte. Carla hatte eindeutig paranormale Fähigkeiten. Terry sagte, dass er bei sich nie irgendwelche paranormalen Neigungen festgestellt habe. Im Lesen von Terrys Tagebuch stellte sich heraus, dass sich die Aktivitäten auf Carla zu konzentrieren schienen. Sie war immer anwesend, wenn etwas Seltsames passierte. Bis auf einmal. Als sie und Terry eines Abends vom Kino nach Hause kamen, stellten sie fest, dass der Wohnzimmertisch fast 1 Meter von seinem ursprünglichen Platz entfernt stand. Überraschend war auch der Grad von Feindseligkeit, den der Poltergeist gegen Carla richtete. In seinem Tagebuch von 1978 schrieb Terry: Carla fühlt sich manchmal, als sei sie in den Bauch gestoßen worden. Sie ist heftig in die Beine gekniffen worden. Am nächsten Tag sah man blaue Flecken. Er erzählte auch, dass an ihrem Gesicht und ihren Armen Kratzer zu sehen waren. Und eines Morgens beim Aufwachen entdeckte sie Schnitte an den Armen. Sie hatte sich ins Bett gedrückt gefühlt, als ob sie von starken Armen festgehalten würde. Und 2-mal hatte sie kalte Hände gespürt, die sie zu ersticken versuchten. Die Spuren blieben 2 oder 3 Tage lang an ihrem Hals und wurden von Zeugen bestätigt. Die Eintragungen von 1979 machten deutlich, dass die Aggression gegen Carla schwächer und seltener wurden. Trotzdem erlebte sie noch viele unangenehme Dinge. 2-mal war sie im Schuppen eingesperrt worden, obwohl die Tür kein Schloss hatte. Kleidungsstücke verschwanden und tauchten erst Monate später an ungewöhnlichen Orten wieder auf. Eines Tages bemerkte sie, wie sich der kleine Küchentisch aus eigener Kraft den Flur auf und ab bewegte. Als die Forscher mehrere Male in Mühlhausen gewesen waren, einigten sie sich darauf, den Hypnoseversuch durchzuführen. Der Hypnotiseur Gaston suggerierte Carla, dass sich im Laufe des Abends etwas Beobachtbares ereignen würde, und nach der Hypnose bat er das Wesen, freundlicherweise etwas zwischen 20.30 Uhr und 21 Uhr passieren zu lassen. Um 21 Uhr war allerdings noch nichts Ungewöhnliches eingetreten. Nach dem Essen setzten sich Carla, Terry, Gaston und Fleur zum Glasrollen an die Alphabettafel und fragten Henry, warum er so wenig hilfsbereit sei. Die Antwort buchstabierte sich als Nein, Nein, Nein zusammen. Plötzlich verfiel Gaston in Halbtrance und atmete tief. Er sprach zu den anderen und sagte, er habe eine Botschaft gehört. Das Bett, das Bett. Carla rannte ins Schlafzimmer, aber nichts war geschehen. Als sie allerdings das Bett verschoben, fanden sie auf dem Boden 2 Zeichnungen. Ein Kreuz in einem Kreis und ein Dreieck. 5 Tage zuvor hatten sich ähnliche Symbole auf Carlas Oberschenkeln befunden. Es war unmöglich, genau festzustellen, wann die Zeichnungen auf den Fußboden gemalt worden waren. Carla meinte, das Bett sei 2 Tage zuvor beim Putzen des Zimmers verstellt worden und der Boden sauber gewesen. Sie sagte, dass sie immer unter dem Bett nachsah, weil im Jahr zuvor in den 3 aufeinanderfolgenden Nächten Spuren dort aufgetreten waren. Zudem war nicht klar, ob die Worte, die Gaston gehört hatte, wirklich mit dem Experiment zusammenhingen. Vielleicht hatte er die Zeichnungen vor dem Hypnose und dem Glasrollen hellseherisch wahrgenommen. 2 Wochen später traf sich das Team des Instituts wieder in Mühlhausen, um eine 2. Hypnose durchzuführen. Dieses Mal hofften sie, psychokinetische Phänomene zu finden, die durch posthypnotische Suggestion erzeugt wurden. Dr. Fleur baute das Radargerät und die Kamera auf, um Gegenstände auf einem Tisch zu beobachten. Der Raum wurde verschlossen. Sobald sich eines der Objekte auf dem Tisch bewegte, würde das Gerät die Kamera in Gang setzen und sie dann 10 Sekunden lang filmen. Carla wurde in tiefe hypnotische Trance versetzt und ihr suggeriert, dass Henry den Tisch oder einen der Gegenstände darauf bewegen sollte. Alle setzten sich hin und warteten. Um 1 Uhr morgens hatte sich noch nichts ereignet und die Ermittler fuhren etwas enttäuscht nach Hause. Eine halbe Stunde später, als Carla und Terry gerade ins Bett gehen wollten, wurde die Kamera in Gang gesetzt und begann zu filmen. Aber anstatt nach 10 Sekunden aufzuhören, lief sie immer weiter, bis Terry nach 3 Minuten das Kabel aus der Steckdose zog, die außerhalb des Zimmers angebracht war. Als der Film entwickelt wurde, zeigten sich darauf keine Bewegungen der aufgestellten Gegenstände. Offenbar hatte etwas anderes das Radargerät beeinflusst oder die Kamera ausgelöst. Nach Untersuchungen der Ausrüstung stellte Dr. Fleur fest, dass das Relais, welches den Strom nach 10 Sekunden abschalten sollte, geklemmt hatte. Reiner Zufall oder ein weiterer Streich des Poltergeists? In den Wochen, die auf die Untersuchung folgten, schienen die Aktivitäten des Poltergeists wieder aufzunehmen. Der kleine Jean fing im Schlaf an zu reden. Er behauptete, wie gelegentlich auch Clara, Musik zu hören, obwohl andere nichts vernahmen. Jean erzählte seinen Eltern auch von Besuchern, die nachts in sein Bett kamen und auftauchten, wenn er mit seinen Spielsachen beschäftigt war. Als letzte Hilfe wandten sich Carla und Terry an einen Exorzisten und vereinbarten einen Termin, an dem er sie zu Hause besuchen sollte. Aber Carla sagte den Termin ab. Sie und Terry wollten Mühlhausen verlassen. Eine erschreckende Zunahme der paranormalen Aktivitäten hatte sie zu diesem Entschluss veranlasst. Eines Nachmittags war Carla in den Keller gegangen, um für das Abendessen eine Flasche Wein zu holen. Auf der Treppe glaubte sie, die Umrisse einer dunklen Gestalt kauern zu sehen. Obwohl sie Angst hatte, trieb Neugier sie dazu, weiterzugehen. Als sie zögernd noch einige Stufen hinabstieg, erhob sich die Gestalt, streckte drohend die Hände nach ihr aus und verschwand. Carla schrie und floh nach oben. 1 oder 2 Tage später tauchte das Wesen wieder auf, diesmal in der Wohnung. In panischer Verwirrung rannte Carla einfach durch die Gestalt hindurch. Danach wurde die Erscheinung nie wieder gesehen. Verständlicherweise wollte Carla nach diesem Zwischenfall nicht wieder in den Weinkeller gehen und bat Terry, er möge Wein holen. Als er zur Kellertür kam, stellte er fest, dass sie sich nicht öffnen ließ. Es sah so aus, als hätte sich der Boden unter der Tür angehoben. Terry holte einen Spaten und begann, die Erde unter der Tür auszuheben. Er machte sich schon darauf gefasst, ein grinsendes Skelett zu finden. In einer Tiefe von 20 Zentimetern brach der Spaten ab. Da er die Tür nun öffnen konnte, sah er keinen Sinn darin, weiterzugraben. Das Loch unter der Kellertür wurde im Freundeskreis Anlass zu Witzen. 2 Wochen später, am Abend des 17. April 1981, verfiel Carla spontan in einen tranceähnlichen Zustand. Terry hatte sich angewöhnt, eine schussbereite Kamera neben dem Bett zu haben, falls etwas Außergewöhnliches passieren sollte. Er hatte zur Vorsicht die Kamera mit Klebeband versiegelt, damit der Film nicht unbemerkt beschädigt oder entfernt werden konnte. Einige Filmröllchen waren bereits aus der Kamera verschwunden. Während Carla in Trance fiel und anfing zu murmeln, griff Terry nach der Kamera. Zu seiner Überraschung spürte er beim Aufziehen, dass sie leer war. Als er das Siegel mit einer Rasierklinge aufschnitt, stellte er fest, dass der Film tatsächlich fehlte. An seiner Stelle lag ein Stück Papier, auf dem 3 Zeichen gemalt waren. Ein Dreieck mit einem Kreuz und ein großer dunkler Fleck mit einem schwanzähnlichen Fortsatz. Diese Figuren ähnelten denjenigen, welche die Forscher unter dem Bett gefunden hatten und auf Carlas Oberschenkel gemalt worden waren. Terry und Carla hatten genug. Sie beschlossen, ihre Wohnung zu verkaufen. Terry fand Arbeit auf den Antillen. Zu diesem Zeitpunkt sagte Carla dem Exorzisten ab. Die Freiburger Forscher glaubten, dass die Phänomene auf den Ausbruch einer Kraft oder einer übersinnlichen Energie zurückgingen, die zum Großteil auf Carla gerichtet war. Die Frage war nur, wie diese Energie gebändigt oder besser noch, wie sie nützlich eingesetzt werden konnte. Unerwarteterweise fing Carla an, automatische Zeichnungen zu produzieren. Wie viele andere Medienkünstler war sie überrascht und freute sich über die Bilder, die sich von selbst zu zeichnen schienen. Sie wusste nie, was durch ihre Bemühungen entstehen würde, und auch die Titel der Bilder wurden ohne ihre bewusste Hilfe geschrieben. Es wurde klar, dass Zeichnen ein Ventil war, das Carla ermöglichte, aufgestaute Konflikte und Probleme auszudrücken und abzureagieren. Sie sagte, ich weiß nicht genau, weshalb ich zu zeichnen anfing, aber es war ein starker Drang. Ich spürte, dass ich Sachen zu Papier bringen musste. Meine Arbeit war roh und kraftvoll und manchmal riss sogar das Papier, weil ich zu gewaltsam war. Anfangs war ich ehrlich gesagt entsetzt, aber jetzt, da meine Bilder weicher und weniger impulsiv geworden sind, schaue ich die ersten Versuche an und sehe sie als Ausdruck von starken Gefühlen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten alle am Fall Beteiligten, einschließlich der Familie, geglaubt, dass Carla entweder die Psi-Quelle war, das heißt, dass sie die Ereignisse selbst hervorrief, oder dass sie unbewusst als Katalysatorin funktionierte, welche die Aktivitäten des Poltergeists in der Wohnung auslöste. In jedem Fall waren die Ereignisse mit ihr verbunden und Carlas kreative Aktivitäten schienen diese sich zu unterstützen. Als Carla und Terry allerdings die letzten Kisten packten, um sie zu ihrem neuen Wohnort zu schicken, erhielten sie Besuch von einem Nachbarn. Er war erstaunt, dass sie umziehen wollten und fragte nach dem Grund. Terry sagte etwas von einer neuen Arbeit und Carla erwähnte Schlafstörungen. Da erzählte der Nachbar, dass die früheren Besitzerin des Hauses, eine Madame Haricot, ebenfalls Schwierigkeiten gehabt hatte einzuschlafen, weil sie von unerklärlichem Klopfen und geheimnisvollen Öffnen und Schließen der Türen gestört worden war. Wegen dieser Belästigung, sagte der Nachbar, habe sie das Haus verkauft. Dann fügte er hinzu, Sie wissen wohl nicht, dass sie kürzlich gestorben ist? Das war tatsächlich eine Neuigkeit. Spukte es in dem Haus vielleicht doch? Aber Carla und Terry hatten keine Zeit mehr, sich damit auseinanderzusetzen. 2 Tage später traf das Freiburger Team sie am Flughafen, wo sie auf ihren Abflug in die Antillen warteten. Man verabschiedete sich und die Familie ging glücklich durch den Zoll. Einige Minuten später tauchte Carla in Tränen aufgelöst wieder auf. Ihre Papiere waren verschwunden. Es waren viele gute Worte nötig, eine Menge Diplomatie und die Aussage mehrerer Zeugen, damit Carla das Flugzeug schließlich besteigen konnte. Einige Wochen später schrieben Carla und Terry von Guadeloupe, dass es ihnen gut ginge, zumindest mehr oder minder. Carla hatte ihre Papiere in der neuen Wohnung unter der Matratze gefunden und der Fernseher mehrmals ohne ersichtlichen Grund gestreikt. Verursacht Carla diese elektrischen Probleme oder war der boshafte Poltergeist mit über die Atlantik gereist? Die Freiburger Forscher mussten sich geschlagen geben. Die Rätsel blieben ungeklärt. Das war meine Geschichte und dabei handelt es sich um eine wahre Geschichte, die ich erzählt habe. Und ja, die Ereignisse einer Familie, die so dokumentiert worden ist.
Ha, also. Als du sagtest Mühlhausen, bin ich ganz kurz so von meiner Geburtsstadt ausgegangen. Aber nur ganz, ganz kurz. sie ist es nicht. Ich muss jetzt mal dazu sagen, also Carla wäre wahrscheinlich heute ein ziemlich gutes Medium. Denn es gibt ja unter den Medien gibt's ja diese Technik des automatischen Schreibens. Und ich glaube, dass ihre Bilder ungefähr so dieser Technik entsprechen.
Ja.
Was ich jetzt hier für möglich halte, ist neben einer Schlafparalyse für dieses Druckgefühl beim Schlafen auch tatsächlich diese Möglichkeit der Telekinese, was quasi dann dieses, dass sie das der Psi-Auslöser ist quasi beinhalten würde, bin ich mir jetzt nicht sicher, soll aber unter den, ich sag jetzt mal, paranormalen Fachkreisen auch möglich sein. Und da sie das ja mitgenommen hat, gefühlt, kann ich mir vorstellen, dass es schon daher rührt. Irgendwie. Aber jetzt mal eine andere Frage. Wer räumt denn bitte zum Putzen sein Bett weg?
Ja. So wie ich das verstanden habe, hat sie das ja öfter gemacht, weil sie darunter auch öfter mal was entdeckt hat. Oder vielleicht hat sie das durch Zufall mal entdeckt und dann dachte sie, okay, beim Putzen räume ich das jetzt immer mal weg, um danach zu schauen, weil das schon öfter vorgekommen ist. Aber ganz am Anfang, als ich die Geschichte das erste Mal gelesen habe, den Anfang der Geschichte, habe ich gedacht, es klingt ziemlich gespielt, weil halt wirklich nie irgendwas passiert ist, wenn die Forscher da waren. Und die ganzen Sachen, die passiert sind, die hätten alle gestellt sein können, die sie so erzählt haben.
Das finde ich auch. Also, es gab ja mal in Deutschland einen ähnlichen Fall, wo in einer Anwaltskanzlei ein Bild runtergefallen ist. Und da war es ja dann so, dass eine Angestellte gekündigt worden ist, weil das auf sie zurückzuführen war. Und seitdem war auch nichts mehr in dieser Kanzlei passiert. Vielleicht ist das wirklich so eine Sache, wo man sagt, ja, das wäre möglich, dass es von der Person aus geht. Aber vielleicht ist es auch so eine Aufmerksamkeitsgeschichte, weil es eben halt ja nicht auf Bildern oder so eingefangen worden ist. Und sind wir ehrlich, also ein Film in der Kamera, wo die Kamera mit Klebestreifen gesichert ist, man kann diesen Klebestreifen entfernen und einfach einen neuen drüber machen. Weil wie ist denn dann sonst der Papierschnipsel reingekommen? Also auch wenn die Geschichte wahr sein soll, weil natürlich es gab entsprechende Beteiligte, die das so bestätigt haben, muss ich sagen, bin ich in dem Falle doch schon recht kritisch.
Und selbst wenn da paranormale Geschehnisse im Spiel waren bei der Kamera mit dem Film, kann ich mir nicht vorstellen, wie ein Film selbst durch Übersinnliches aus der Kamera verschwindet.
Ja.
Ohne da irgendwas, also.
Ja.
Ohne dass man das irgendwie mitbekommt und dass der Klebestreifen noch zu ist und ich meine, es löst sich ja trotzdem nicht einfach in Luft auf.
Richtig, es müsste ja dann für diese Entität ein extremer Energieaufwand sein, das Tape abzumachen, den Film daraus zu holen, den Zettel zu malen, reinzulegen, Tape wieder drauf zu machen. Also das halte ich nicht für sonderlich glaubwürdig, muss ich gestehen. Obwohl ich sagen muss, diese schwarze Gestalt, die da auf der Treppe hockte, das war kurz echt so ein Buhu-Moment. Also da wäre ich safe auch absolut weggerannt. Wobei ich sagen muss, dass sie dann in ihrer Panik durch diese schwarze Gestalt durchrennt. Weiß ich nicht. Wegrennen? Ja. Durchrennen? Ich weiß nicht.
Würde ich wahrscheinlich auch nicht machen.
Nee, gell?
Ich meine, instinktiv rennst du ja in die entgegengesetzte Richtung.
Nicht? Genau, das wollte ich gerade sagen. Du rennst ja nicht auf deinen, ich sag jetzt mal, vermeintlichen Gegner zu. Du rennst ja von dem weg. Du willst dich ja in Sicherheit bringen und nicht in die Gefahr stürzen. Eigentlich.
Ja.
Also, aber trotzdem eine ziemlich krasse Geschichte. Tatsächlich, wie gesagt, der Schattenmensch, die Schattengestalt auf der Treppe, die hat mich so ein bisschen mitgenommen. Bei dem Rest bin ich tatsächlich wirklich kritisch. Und wie unsere findigen Zuhörer ja wissen, bin ich ja sehr gläubig in allem, was das Paranormale betrifft. Aber in dem Falle bin ich halt wirklich kritisch.
Ja, also ich muss sagen, diese Geschichte hatte auch ein bisschen mehr was von unseren Crime-Folgen. Vom Aufbau
her. Ja, so ein bisschen, ja.
Weil es halt, es war jetzt keine Gruselgeschichte, sondern es war mehr so, ich mache jetzt mal Anführungszeichen, auf Fakten basiert.
Mhm.
Aber ja, ich wollte sowas auch mal mit reinbringen.
Ja, finde ich auch per se nicht schlecht. Ich meine, die Story selbst ist ja schon interessant. Also dadurch, dass es jetzt so bei mir so ein bisschen den Skeptiker hervorruft, ist das schon wieder so eine Story, wo ich weiß, dass ich nachher da sitze und werde danach nochmal googeln. Einfach um zu gucken, was gibt's noch dazu? Gibt's da vielleicht noch von anderen Quellen oder irgendwie? Keine Ahnung. Das ist schon was, wo ich sage, hey, da kann man nochmal nachforschen, da kann man nochmal nachgucken. Wobei ich jetzt nicht einmal quer über den Ozean reise, um dort nochmal zu forschen. Allerdings ist auch die Frage, wie ihre Papiere unter die Matratze gekommen sind, auch so eine Sache für sich, oder?
Ja. Das weiß ich auch nicht, wie man das erklären kann.
Nee. Also, Also ich weiß, dass zur heutigen Zeit, wenn du deine Papiere nicht dabei hast, du auch, egal wie viele Leute das bestätigen, was du erzählst, nicht in den Flieger steigen darfst.
Ja.
Das ist ein Fakt. Auch nicht aufs Schiff oder sonst wohin. Ohne Papiere gehst du hier nirgendwo hin. Das ist einfach so. Das ist halt unsere Bürokratie. Aber okay. Nein, wie gesagt, trotzdem eine sehr spannende Geschichte. Vielen Dank dafür.
Ja, ich bin gespannt auf deine, was du uns mitgebracht hast.
Ja, ich mache erstmal mit euch so einen kleinen Museumsausflug. Tatsächlich. Und ich würde auch jetzt gar nicht so viel vorneweg erzählen, weil das ergibt sich jetzt hier gleich alles aus dem, was ich zusammengeschrieben habe. Und würde jetzt einfach anfangen vorzulesen. Bist du bereit?
Ja.
Sehr schön. Also, ich nehme euch heute mit nach Kalifornien, um genau zu sein, östlich der Sierra Nevada ins kalifornische Mono County. Hier finden wir eine waschechte Goldminen-Geisterstadt namens Bodie. 1859 entdeckte William Bodie in der Nähe des heutigen Bodie Bluff Gold. 1861 entstand an dieser Stelle die Bunker Hill Mine und eine Mühle. Das Lager beherbergte zu der damaligen Zeit etwa 20 Bergleute. Aus diesem Lager wuchs innerhalb von 17 Jahren ein kleines und eher unbedeutendes Bergbaucamp. 1877 wurde die Bunker Hill Mine und die Mühle an 4 Partner verkauft. Damit einhergehend auch der Name der Mining Company. Und innerhalb weniger Monate wurde eine bedeutende Ader Golderz gefunden. Die Gewinne stiegen so rasant, dass bis 1878 die Bevölkerung von Bodie auf etwa 5000 Menschen anstieg. In den nächsten 25 Jahren warf die Mine fast 15 Millionen Dollar an Gold ab. Der Winter 1878-1879 war besonders grausam. Die Menschen in Bodie mussten echt viel entbehren. Einige Menschen verloren durch Krankheiten, andere durch Explosionen in den Minen ihr Leben. Bergleute, Glücksspieler und auch Geschäftsleute fluteten weiterhin die Stadt und diese wuchs auf 10.000 Menschen und etwa 2.000 Gebäude an. Nicht lange und die Stadt unterstützte 30 Goldminen, 65 Saloons, einige Bordelle, Opiumhöhlen und Spielhallen, ein paar Banken, eine Schule und 3 Brauereien. Die Tagesordnung in Bodie sah im Allgemeinen nicht mehr ganz so ruhmreich aus. Gewalt, Gesetzlosigkeit, Tötungen, Raubüberfälle und Straßenkämpfe waren an der Tagesordnung. Zu dieser Zeit war Bodie also eher für seine Gesetzlosigkeit als für sein Reichtum bekannt. Mehrere Geschäftsleute gründeten 1881 die Bodie and Beton Railroad und stellten zum Bau der Bahnstrecke zum Leidwesen der örtlichen arbeitslosen Bergleute chinesische Arbeitskräfte ein. 1882 war die Bahnstrecke bereits 32 Meilen, also etwa 52 Kilometer lang. Noch heute kann man in der Nähe des Ostufers des Mono Lake die alten Eisenbahnstrecke sehen. Doch an diesem Punkt gab es für Bodie eine Wendung. Aus der augenscheinlich aufsteigenden Stadt wurde eine vergessene Welt. Nachdem mehrere Bergbauunternehmen bankrott gingen, keine neuen Menschen mehr hinzu, sondern eher wegzogen, um ihr Leben zu bestreiten, wurde den meisten klar, dass Bodie keine Zukunft mehr hat. Nur 4 Jahre später hatte Bodie nur noch 3000 Einwohner. Es gab keine Kirchen, jedoch 2 Prediger. Ein Reverend der methodischen Kirche und einen der katholischen. Die Gottesdienste wurden in privaten Häusern abgehalten. Trotz all der Schwierigkeiten wurde eine katholische und eine methodische Kirche gebaut. Nach einem Brand steht heute jedoch nur noch die methodische Kirche. Nach einigen Jahrzehnten des Versuchs, die Stadt aufrechtzuerhalten, zerstörte 1932 ein weiteres und deutlich verheerenderes Feuer, welches ein kleiner Junge im Alter von 2,5 Jahren verursachte, 95% der Gebäude. Das endgültige Ende der Stadt war das Resultat der Weltwirtschaftskrise. Nach dem Zweiten Weltkrieg schloss auch die bis zuletzt produzierende Mine The Lucky Boy. Zu diesem Zeitpunkt lebten nur noch 6 Menschen in der Siedlung. 5 von ihnen starben einen vorzeitigen Tod. Zuerst erschoss einer der Männer seine Frau. Dieser wurde von 3 anderen Männern für den Mord getötet. Der Legende nach wurden die 3 Männer von dem Geist des Mörders heimgesucht und diese starben folglich an seltsamen Krankheiten. Ende 1940 war Bodhi eine Geisterstadt und wurde nur noch von den Touristen besucht, welche die Geschichte von Bodhi interessierte. Über die Zeit hin wurden Geschichten und Legenden laut. Die Legenden besagten, dass wenn ein Besucher von Bodhi auch nur einen Kieselstein mitnimmt, dieser vom Pech verfolgt würde. Tragödien und Unglück werden in dem Leben des Opfers vorherrschen, bis der gestohlene Gegenstand wieder nach Bodhi zurückgebracht wird. Heute berichten die Park Ranger viel darüber, dass Besucher die mitgenommenen Dinge demütig zurückbringen, um sich von dem Fluch zu befreien. In einem Museum werden sogar die Briefe derer ausgestellt, welche um Vergebung bitten. Und auch wird ein Buch über zurückgegebene Dinge geführt. Manche Besucher glauben, dass all das lediglich Aberglaube und Hirngespinste der Park Ranger ist, um die historische Stätte zu bewahren. Neben dieser Legende sollen in Bodhi aber tatsächlich noch heute Geister leben. Ein Haus an der Ecke Green Street und Park Street soll von einem chinesischen Dienstmädchen heimgesucht werden. Es ist nicht unüblich, dass die Familien der Park Ranger in Bodhi wohnen und zum Teil auch in diesem Haus. Die Familien beschrieben den Geist als boshaft Erwachsenen gegenüber. Kinder scheinen den Geist jedoch das Herz zu erwärmen, denn diesen soll er liebevoll entgegentreten. Erwachsene berichten, dass sie nachts aufwachten und sahen den Geist der Chinesin auf sich sitzen oder sich die Schlafzimmertür von alleine öffnen. Das Gregory House soll von einer alten Frau heimgesucht werden. Sie soll im Schaukelstuhl sitzen und stricken. Das Mendocini House soll von mehreren friedlichen Geistern bewohnt werden. Ranger sollen dort den Geruch von köstlichem italienischen Essen gerochen haben. Andere berichten von partyähnlichen Geräuschen und Kinderlachen. The Angel of Bodhi, ein kleines 3-jähriges Mädchen. Ihr Grab befindet sich auf dem Friedhof von Bodhi und ist mit einem Marmorengel versehen. Sie wurde versehentlich mit einer Spitzhacke eines Bergbauers am Kopf getroffen und starb. Ein Mann, der mit seiner Tochter den Friedhof besuchte, bemerkte, dass seine Tochter kicherte und mit einem nicht sichtbaren Wesen spielte. Heute ist Bodhi die besterhaltenste Western-Geisterstadt. Außer die Park Ranger gibt es dort keine Einwohner. Das einzige Geschäft, das man dort findet, ist das Museum, welches keinen Eintritt verlangt. Dort gibt es neben der Ausstellung selbst Bücher, Postkarten und kleine Souvenirs zu erwerben. Bodhi kann bei schönem Wetter ganzjährig besucht werden. Die Straßen sind jedoch besser mit dem Allrad zu befahren. Ja, das war mein kleiner Museumsexkurs.
Ich würde da gern mal hin. Ja.
Ich fand das mega. Ich habe mir die Bilder dazu angeguckt und das sieht so abgefahren nach Western aus. So richtig, wie man es aus den Filmen kennt. Also echt.
Du musst definitiv ein Bild davon auf unser Instagram stellen.
Das werde ich, definitiv und auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, gibt es zu deinem Fall Bilder?
Mein Fall kommt ja aus einem Buch. Es gibt zwar Bilder in dem Buch, aber nicht direkt zu meinem Fall. Ich kann noch mal gucken, ob ich dazu irgendwas finde. Im Internet vielleicht.
Wenn du zu deinem Fall Bilder findest, dann posten wir die auch. Ansonsten wird dieser Post aus den Bildern von Bodhi bestehen. Aber, also insgesamt muss ich sagen, ich fand diese Stadt unglaublich interessant, weil die erst so ruhmreich geworden ist und auch viele dorthin gekommen sind und dann aber ihren Höchstpunkt überschritten hat und dann so, ja, wieder abgeflacht ist. Und das war schon, also die Geschichte der Leute, die dort gelebt haben, war schon ziemlich traurig. Wobei ich allerdings sagen muss, im Nachhinein, diese Geschichte von dem chinesischen Dienstmädchen, die hätte ich jetzt noch ein bisschen weiter ausschmücken können, aber ich fand's ehrlich gesagt ein bisschen gemein, dem Geist von ihr gegenüber, denn der Punkt, dass die Erwachsenen berichteten, dass sie nachts aufwachten und sahen den Geist der Chinesin auf sich sitzen, das wurde wortwörtlich mit dem dicken Geist der dicken Chinesenfrau tituliert, wo ich dachte, oh, das geht gar nicht.
Das geht wirklich gar nicht.
So kann man doch niemanden bezeichnen. Was soll das denn? Ja, aber so insgesamt, besonders sympathisch ist mir die alte Frau in dem Schaukelstuhl, die strickt. Bekanntermaßen stricke ich ja auch sehr gerne. Also genauso sehe ich mich später selber als Geist in einem Schaukelstuhl strickend. Sehr schönes Gefühl. Nein, aber insgesamt, also das ist halt wirklich so eine richtige Westernstadt, wie sie ein Filmautor nicht hätte besser treffen können. Und da ist auch noch so sehr viel so gut erhalten. Da stehen auch teilweise noch die noch alte Autos aus den Anfang 90er Jahren. Also es ist wirklich super spannend. Musste wirklich mal für dich gucken nach ein paar Bildern oder Berichten. Es gibt auch ganz viele Gästebucheinträge. Wenn man auf die Seite von Bodhi geht, gibt es ganz viele Gästebucheinträge, wo auch Leute eben halt reingeschrieben haben, dass sie da ein bisschen Sand mitgenommen haben und haben seitdem nur noch Pech gehabt und alles. Also das ist ganz interessant, was man dort liest. Kann ich auch unseren Zuhörern sehr empfehlen. Aber wie gesagt, auf Instagram kommen die Bilder dazu.
Ja, mega. Ich finde es ja auch immer gruselig, weil du es ja auch erzählt, dass man da das Kind mit einer unsichtbaren Gestalt hat spielen sehen. Das finde ich immer super gruselig.
Ja, auf dem Friedhof mit dem kleinen Engel.
Ja. Ich finde es immer sehr gruselig, wenn Kinder mit unsichtbaren Gestalten spielen.
Ja, weil Kinder sind ja da doch schon eher empfänglich dafür, auf jeden Fall. Also der Vater glaubt halt, dass seine Tochter mit dem Angel of Bodhi, also mit diesem kleinen dreijährigen Mädchen gespielt hat. Wenn wir jetzt überlegen, wie dieses Mädchen gestorben ist, ich weiß jetzt halt nicht, also ich meine, das weiß wahrscheinlich auch niemand. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass dieses Mädchen auch im Tod so aussieht, wie sie zuletzt aussah, dann ist das super gruselig. Also von einer Spitzhacke am Kopf getroffen, ich glaube, das war nicht gut.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Nee, ja. Ich finde die Park Ranger relativ mutig. Also es ist ja wirklich absolute Einöde. Das ist halt wirklich, wie schon gesagt, wirklich wie im Westernfilm. Sehr weit weg von diesen belebten Städten und Nachbarorten. Also wenn dort, ich sag jetzt mal, so eine Art Regenzeit herrscht, wo dann auch diese Straße eher matschig ist, weil das ist eben halt keine Teerstraße, das ist so eine typische Western-Sandstraße, dann kommst du halt mit dem Allrad auch nicht mehr gut voran und da werden dann teilweise auch die Straßen gesperrt dort. Also deswegen, ich finde das sehr mutig, da mit seiner Familie in diesem kleinen Ort zu leben, wo eigentlich nichts mehr ist.
Ja.
Ich würde es wahrscheinlich nicht tun.
Ich auch nicht.
Ja, aber das war's jetzt eigentlich auch schon wieder mit unseren beiden Geschichten. Insgesamt fand ich unsere Folge heute wieder sehr spannend.
Ich fand unsere Folge vor allem heute sehr informativ.
Ja, gern. Ja, genau. Dann würde ich auch schon so langsam Richtung Ende kommen.
Tja.
Liebe Zuhörer, ihr wisst, bei Instagram auf Spiegelverkehrt der Gruselcast, dort erfahrt ihr immer alles. Auch zu unserem Umzug. Also Lisa hat ja mittlerweile auch Zugang zu Instagram. Die kann da also auch posten.
Du erwähnst das jede Folge, weil ich so gar nicht aktiv bin auf dem Account.
Genau, das ist das Ding. Zu 99,999% poste ich. Wenn man dort mit uns schreibt, antworte auch zu 99,99% ich. Und wir haben, das muss ich gleich nochmal erzählen, wir haben eine Zuhörerin. Und zwar hatte ich bezüglich dem Ukraine-Streit mit Putin ein Bild gepostet, um unser Gedenken an die Ukraine zu signalisieren. Und daraufhin hatte ich von einer Zuhörerin eine Zuschrift bekommen und wir haben uns ein bisschen unterhalten und ich fand es wirklich total lieb von ihr, weil sie hat dann auch gesagt, dass sie für die Leute dort betet, Das fand ich sehr spannend, wobei ich sagen muss, ich habe auch schon angefangen zu beten. Ich habe es als völlig irre bezeichnet, weil ich ja, weiß Gott, wirklich nicht gottgläubig bin. Aber sie hat dann halt auch geschrieben, und das ist auch das, warum ich das jetzt erzähle, dass sie schon den ganzen Tag unseren Podcast hört, um sich abzulenken. Das fand ich spannend.
Ja, aber ich freue mich, dass wir eine gute Ablenkung sind.
Ja, gell? Das finde ich auch.
Ich finde den Anlass nicht so gut, aber ja, solange wir dabei helfen können, finde ich das gut.
Ja, absolut. Genau. Also das fand ich, wie gesagt, sehr schön. Ihre Reaktion dazu fand ich sehr schön. Ja, genau. Und das könnt ihr anderen Zuhörer auch machen. Ihr könnt uns natürlich auch schreiben. Nicht nur über Instagram, für die Leute, die kein Instagram haben. Für die haben wir auch noch eine E-Mail-Adresse. Und das ist spiegelverkehrt der Gruselkart. Das habe ich mich selber versprochen, gell?
Mhm.
Und das ist spiegelverkehrt der Gruselcast @gmail.com.
Ich hatte auch kurz Angst, dass du mich wieder fragst, die E-Mail-Adresse zu nennen, weil ich hätte sie 100% wieder falsch gesagt.
Das ist nicht schlimm. Das machst du einfach dann morgen, wenn wir die zweite Folge aufnehmen.
Okay.
Genau. Ja, und damit würde ich auch sagen, sind wir schon wieder raus. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt bei uns, hört uns weiterhin zu, schreibt uns gerne, folgt uns gerne, lasst uns Herzchen da, abonniert uns. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann könnt ihr da, wo ihr uns hört, unter anderem natürlich auch bei iTunes Podcasts und bei Spotify, auf das tolle Glöckchen und Abonnieren drücken. Und dann verpasst ihr gar nichts mehr. Und ganz, ganz toll, bei iTunes Podcast und Spotify ist es möglich, uns zu bewerten. Und wir freuen uns über jede Bewertung, egal wie gut sie ausfällt. Wenn es 5 Sterne sind, gibt's ein Bienchen ins Mutti-Hälfte. Wir freuen uns drauf. Wir danken euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Hilfe.
Eichwaffel gibt's, spiegelverkehrt.